Ich heiße Regina Fritsche, recht herzlich zum Yoga-Kongress willkommen. Hallo Regina.
Ja, hallo.
Hi.
Ich freue mich total, dabei zu sein.
Ja, voll toll. Du bist ja eine total versierte Yoga-Lehrerin mit sehr vielen verschiedenen Stilen, die du unterrichtest. Hatha-Yoga, Yin-Yoga, Shiva-Mukti-Yoga. Habe ich was vergessen?
Teilweise Ashtanga, teilweise noch
Ah,
Power-Yoga,
ja, genau.
Yoga Nidra,
Oh,
Spirit-Yoga.
ja.
Ja.
Wow.
Aber Shivamukti ist tatsächlich auch mein totales Steckenpferd.
Wieso Shiva Mukti Yoga?
Also ich bin damals, ich sollte vielleicht kurz die Geschichte dazu erzählen, wie ich dazu
Gerne,
gekommen bin.
ja, super.
Ich war in den 90ern bin ich schon nach Indien gereist und war im Ashram, im Shivananda Ashram damals, was auch echt super war. Es gab allerdings in Rishikesh auch einen Nebenashram. Da haben wir dann rausgefunden, dass es da eine Form gab, die sich Ashtanga Yoga nannte. Und da sind wir dann auch immer noch 2 Stunden am Tag hingepilgert, haben Ashtanga-Yoga gemacht, so ein kleines Grüppchen mit uns. Das war auch wirklich, da ist so meine Leidenschaft dafür entstanden, also für beide Formen. Weil Yoga ist ja auch nicht immer so formabhängig, sondern das ist ja tatsächlich auch ein Geisteszustand oder überhaupt ein Zustand. Und ja, daraufhin bin ich halt im Ashtanga auch recht zugetan gewesen und habe auf meiner nächsten Tour nach New York nach einem Yoga-Studio gesucht, das Ashtanga angeboten hat. Damals gab es aber noch kein Google und dann musste ich, war teilweise so weit unvorstellbar, und dann habe ich über irgendwie eine Zeitschrift, so ein Insider-Magazin herausgefunden, dass es eben ein Studio gab, bei dem Ashtanga angeboten wurde, das Jivamukti-Studio. Und da bin ich dann hingegangen, bin in eine Jivamukti-Class morgens um 7:30 Uhr gekommen und ich fand das einfach hammertoll, dieses Harmonium spielen, dieses Bhakti, diese Hingabe und dann diesen Mega-Flow und zum Schluss eine Meditation. Und da bin ich auch dann immer dabei geblieben. Also es waren wahnsinnig viele Einflüsse noch. Ich habe noch mehrere Ausbildungen auch gemacht, auch eine Yin-Yoga-Ausbildung in den USA und eine auch in Deutschland. Und das ist, ich finde, ganz viel, ganz toll, weil wie gesagt, es ist ja, es gibt so viele Einflüsse und dieser Zustand und diese Idee des Yoga und des Weges ist ja ein Weg eigentlich. Ja, und das ist ja nicht die Nase zum Knie bringen, sondern es geht ja ganz viel um Freiheit, um Liebe und wie wirft man Sachen ab. Und manche machen da 100 Jahre Asana-Praxis und werden immer verhärmter. Also es ist wirklich, es geht wirklich um diese Liebe und um die Verbindung. Jeder ist erleuchtet eigentlich. Also eigentlich ist jeder, das ist bei dir auch der Ansatz, eigentlich ist jeder erleuchtet. Wir sind erleuchtete Wesen in einer Körperform. Ne? Und da geht es eben darum, wie befreie ich dieses erleuchtete Wesen. Man kommt ja auch immer aus unterschiedlichen Zuständen und unterschiedliche Leute kommen aus unterschiedlichen Lebensverfassungen. Deswegen finde ich das sehr schön, verschiedene Einflüsse zu haben. Aber für mich ist Jivamukti eben so ein absolutes Komplettpaket. Und diese Idee bei Jivamukti, dass man durch diese Liebe und diese Zuneigung allen Lebewesen gegenüber, das ist ja diese Grundidee auch, und sich mit dem Klang verbindet, also dass wirklich so eine Freiheit durch diese, durch die Liebe zu allen Lebewesen und der Mutter Natur entsteht, das ist eben das, woran ich auch ganz doll glaube und was ich total schön finde, auch vermitteln zu können.
Ja, die Liebe.
Ja, genau.
Ja, es ist ja wirklich so, wenn man in die Yoga-Praxis reingeht und man fühlt sich so total unausgeglichen, man hat das Gefühl, man ist all over the place, also überall. Und dann, wenn man irgendwie so langsam reinsinkt, dann löst sich
Ja,
das
ich finde,
auf, oder?
das ist auch ganz wichtig, was du sagst, dass man so all over the place ist, weil, also wenn man sich mit den alten Schriften beschäftigt, was zum Beispiel auch ein Grundpfeiler des Shivamukti ist, dann geht es im Yoga, wirklich in allen alten Schriften, geht es ja gar nicht darum, den Glückszustand herbeizurufen quasi. Also da gab es damals irgendwie keine Glücksforscher, die das jetzt irgendwie sich damit beschäftigt haben. Es geht ja um dieses dass das Leid einfach frei zu werden von Leid, also das Non-Suffering, darum geht es ja einfach immer. Und das kann man ja auch nur in dem Moment, wo man Leid auch benennt und auch mal benennt, zum Beispiel in der Yogastunde, ich bin jetzt echt nicht gut drauf. Also, dass man in eine Stunde geht und man muss nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man kann auch mal wirklich nicht gut drauf sein. Und das zu beobachten und dann, wie man vielleicht diesen Zustand dann loslassen kann. Aber dazu muss man ihn ja erstmal erkennen. Und dazu sind zum Beispiel Meditation natürlich. Deswegen sind Meditation zum Beispiel Teil einer jeden Jivamukti-Stunde, um zu lernen, die Gedanken zu beobachten und dann gehen zu lassen. Weil ich meine, das kennt jeder, dass man nicht gut drauf ist. Das ist einfach, liegt ja auch in unserer Natur und in allem, was wir mitbringen. Und das ist auch wirklich ganz wichtig. Und dann zu spüren, dass das einfach kein permanenter Zustand ist, sondern dass alles vergänglich ist, man sich eben mit seinem Körper und Geist nicht identifizieren muss. Und darum geht es ja eben auch ganz stark.
Ja, es ist leicht, solange man irgendwie keine Schmerzen hat, solange der Rücken nicht wehtut. Aber wenn man Schmerzen hat, ist die Identifikation mit dem Körper sofort da.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und auch das ist eben wichtig, weil zum Beispiel auch in der Yoga-Praxis, in dem Moment, wo man irgendwie spürt, das ist jetzt nicht gut, ne, das ist ja das, was man auch lernt in der Yoga-Praxis zum Beispiel, zu spüren, was ist nicht gut, aber dann wieder diese Grenze zu erreichen, das ist etwas, da habe ich jetzt eigentlich keinen Schmerz, sondern vielleicht ist es etwas, wo ich Angst habe, mich zu öffnen oder ich habe Angst, über meine Grenze zu gehen und da wieder zu sehen, diese Grenze ist vielleicht, weil mir immer erzählt wurde, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Ja, also solche Sachen einfach wahrzunehmen und dann auch mal einen Schritt, deswegen ist die Praxis auch sehr kräftig zum Beispiel, also es ist ein Grund dafür, um einfach mal über diese Kopfgrenzen hinauszukommen. Und das ist eben auch ein ganz großes Geschenk, finde ich, mal zu sehen, so, was geht eigentlich.
Also in Shivamukti ist die Praxis kräftig.
Ja, es ist ein sehr, sehr kräftiger Flow. Es gibt aber auch, es gibt sechs verschiedene Klassen, kann man sagen, oder sechs verschiedene Formen. Es gibt auch für totale Yoga-Anfänger, sage ich mal, die oft viel, viel, also sehr, sehr yogisch im Herzen sind, aber jetzt von der Mattenpraxis her, sage ich einfach mal, Yoga-Anfänger. Da gibt es auch Basisklassen. Da fängt man wirklich ganz easy erstmal an und der Fokus ist auf der Ausrichtung. Wie ist erstmal genau eine Asana? Wie ist ein Sitz in der Meditation? Welche Möglichkeiten gibt es? Und die sind eben nach Wochen gestaffelt. In der ersten Woche werden eben nur erstmal Stehhaltung eingenommen. Nicht nur, aber der Fokus ist eben drauf, um erstmal einen Stand zu etablieren. Also eine feste Verbindung. Der Asana ist ja, das heißt ja übersetzt Sitz. Also das ist ja unsere Verbindung, nicht nur auf der Matte, sondern unsere Verbindung zu Mutter Erde. Auch diese freudvolle Sthirasukhamasana, diese freudvolle Verbindung zu allem, dass man da einfach erstmal einen festen Stand etabliert, eine feste Verbindung. Und wie genau mache ich das? Und dann geht es in der zweiten Woche mit Vorwärtsbeugen, da ist der Fokus dann da drauf. Genau, welche Ausrichtung, auch individuell. Dann kommen Rückbeugen. Und in der vierten Woche kommt dann Umkehrhaltung, also das ist immer der Fokus. Und wie wird alles zusammengesetzt? Ja, also da kommt dann dieses Komplettpaket quasi. Deswegen ist das sehr, also es ist unheimlich gut strukturiert. Das finde ich eben auch ganz toll. Und dann gibt es auch Spiritual Warrior Classes, nennt sich das, also spiritueller Krieger. Das ist immer genau eine Stunde. Normalerweise ist eine Jivamukti Class eine Stunde 35. Und bei dieser Spiritual Warrior Class, die ist eben eine Stunde. Da ist der Fokus wirklich darauf, alle Asana-Gruppen einmal durchzugehen. Die ist es ganz, hat eine ganz feste Reihenfolge. Man ist eine Stunde lang im Flow und ja, öffnet sich in allem, was man hat, zu etwas Höherem. Das ist überhaupt der ganze Sinn natürlich, dass man sieht, wo sind meine Begrenzungen auch dadurch in diesem Ego? Das ist immer so leicht zu sagen, ja, das Ego muss rausgewaschen werden. Das ist aber nicht immer möglich und gar nicht so darstellbar. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man im Yoga, wie ich finde, vielleicht das Ego, das uns so sehr von anderen trennt, ne, dass wir immer das Ego füttern wollen. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und es gibt so viel, Yoga zeigt so viel schöne Möglichkeiten. Yoga hat so viel mehr zu bieten, finde ich, dass man sich mit etwas Größerem, Höheren vielleicht verbindet. Und das kann einfach auch die Natur sein. Aber was ist eben überhaupt dieses Selbstpraxis? Was ist das Selbst eigentlich? Ne? Also diese ganzen Fragen werden auch in der Chimamukti-Class behandelt.
Was ist denn das Selbst?
Ja, das ist natürlich das, wo man wirklich reinspüren muss. Ne? Was ist das Selbst? Und also das wird ja sehr in der Meditation dann gespürt. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch mal Vipassana gemacht, ne? Ja, genau. Und da geht es ja nun wirklich auch darum, was genau ist das Selbst? Und man merkt ja, in dem Moment, wo man zum Beispiel, also Vipassana ist eine 10-Tages-Meditation, ganz klassisch, wer das halt nicht so weiß. Und man defragmentiert sich da quasi, weil man 18 Stunden am Tag meditiert man und scannt die ganze Zeit den Körper ab. Und man merkt einfach plötzlich, dass das wirklich Hülle ist um einen herum. Also man ist 90, man sagt ja 90% des Tages ist man damit beschäftigt, diese äußere Hülle zu nähren, diese Anamaya-Kosha. Man nimmt Nahrung auf, man wäscht sich, man schminkt sich, man ist damit beschäftigt, irgendwie diese äußere Hülle, die so sowieso verfällt, denn das ist wohl offensichtlich nicht das dauerhafte Selbst. Damit beschäftigt man sich. Also muss ja noch was anderes da sein. Ja, es gibt ja noch den Energiekörper, es gibt unsere Träume wandern irgendwo hin, unsere Gedanken, die sind ja alle in uns. Und da kommt eben diese Frage, was ist das Selbst? Was ist eigentlich vielleicht nicht vergänglich? Und das ist eine Frage, die, ich glaube, würde ich mal sagen, die man erfahren muss. Ja, und das merkt man zum Beispiel in der Yoga-Class, wenn eine Klasse anstrengend ist, aber auch in allen Formen, würde ich sagen, wenn man wirklich mal versucht, den Geist loszulassen, also wirklich mal einfach im Moment zu sein und loszulassen, dann spürt man ganz doll, welche Energie man in sich trägt, die zum Beispiel dazu gehört. Na, dass es einfach viel mehr ist als einfach nur diese äußere Hülle, mit der man sich eben ständig identifiziert.
So gut
Na,
bist.
das ist ja einfach so,
Also
ja.
tolles Spielzeug.
Ja. Ja, es ist auch toll. Ich stehe ja selbst gerne im Spiegel. Ja, und von daher finde ich das ganz toll, diese Möglichkeiten, die man hat, wirklich mal reinzuspüren und dann auch zu merken, dadurch, dass man einfach spürt, dass es auch vergänglich ist, macht so vieles leichter, finde ich. Also wenn ich zum Beispiel überlege, vor 10 Jahren habe ich mir andauernd überlegt, mein Gott, also da war ich, ne, und welche Kleidung habe ich im Schrank? Also es war noch viel stärker ausgeprägt. Und jetzt denke ich, mein Gott, vor 10 Jahren, ich sah super aus. Weißt du, da habe ich mir damals, ich war so kritisch. Weißt du?
Ja.
Mann, anstatt dass ich mal zufrieden war. Und in 10 Jahren werde ich das Gleiche denken. Also bin ich doch lieber jetzt zufrieden mit dem, was ich so hab. Ne?
Ja.
Ja. Ja.
Es sind so viele unnötige Sachen rundherum, oder? Mit denen man sich teilweise beschäftigt und sich selbst irgendwie traktiert und begrenzt und einsperrt.
Ja, genau. Und diese Begrenzung, die sind natürlich das, was im Yoga wirklich toll abfallen kann. Ne? Dass man auch wirklich merkt, durch dieses mit sich, also zu sich selbst zu kommen, dass einem auch kein anderer eigentlich, also dass man wirklich auch selbst Verantwortung übernimmt und auch lernt zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und dann wird man vielleicht auch mal nicht geliebt. Das führt natürlich auch zu einem Aktivismus, dass man sich einsetzt für Sachen. Also das ist zum Beispiel auch beim Jivamukti sehr, sehr stark. Und das ist auch was, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man, also die Idee der Praxis ist auch, von diesem Selbst mal loszukommen, also von diesem Pseudo-Selbst, sage ich mal, indem man einfach andere erhöht. Also das ist eben das, wie wir am schnellsten lernen können, die Göttlichkeit in allem zu sehen. Also ich bin du, du bist ich. Und das führt wirklich zu einer unwahrscheinlichen Befreiung. Und durch diese Befreiung entsteht natürlich Frieden. Frieden mit uns selbst und Frieden mit anderen. Und das ist eigentlich dieser Zustand des Yoga. Ne, dass das so eine Verbindung da ist. Yoga heißt ja von der Wurzel her Verbindung oder Anschirren. Und dieser Zustand kann eben tatsächlich hier und jetzt erreicht werden, indem wir uns mit allen verbinden, die Ängste abwerfen. Und das passiert eben am einfachsten, indem wir wirklich das Göttliche und diese Liebe in anderen sehen und vor allen Dingen eben, und das ist so ein ganz großes Anliegen mit Jyamukti, nicht nur in dem Familienkreis oder in den Leuten in unserem Haus, auch nicht nur in unserem Dorf, in der Stadt, im Land, sondern wirklich auf der Welt. Und vor allen Dingen auch besteht die Welt eben nicht nur aus menschlichen Wesen, sondern eben sehr, sehr stark. Also es gibt noch viel mehr Tiere. Und dass man die Tiere wirklich als vollwertige, erhöhbare, respektierbare Lebewesen sieht. Das ist ein Grundanliegen. Und wenn da wirklich alle in Frieden leben könnten und wenn man die Tiere eben nicht hält, wie sie halt oft gehalten werden, sondern auch freisetzt, das ist eben wirklich Teil des Ganzen. Ganz, 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 ganz wichtig. Deswegen ist sehr viel spiritueller Aktivismus auch dabei bei Jyamukti.
Freilaufende Kühe in der Stadt? Oder wie meinst du das jetzt?
Zum Beispiel. Also es wird ja auch sehr oft gesagt, ja, das ist eben Nutzvieh. Und dann denke ich auch immer, ja, das hat sich den Namen aber auch nicht selbst gegeben. Na. Weißt du? Und ich glaube, jeder, der vegan lebt, der weiß auch, dass das wirklich eine Bereicherung ist, weil in dem Moment, wo wir wirklich versuchen, also das ist ja so ein Prozess, aber in dem man anfängt, andere so stark zu respektieren, man sieht dann auch wirklich dieses Göttliche in den Tieren und die Gedanken verändern sich auch bei einem. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass wenn man umgeben ist mit Menschen, die nur lamentieren, dann werden die Gedanken echt selbst so. Man hat so dieses Gefühl, alles ist blöd oder man guckt irgendwie nur Filme, die irgendwie negativ sind. Das ist echt total normal. Aber wenn man eben sich tatsächlich in einer Gemeinschaft befindet und wenn alle so wären, das wäre so toll, die respektvoll und liebevoll miteinander umgehen, dann werden die Gedanken eben auch so. Ja, und das ist natürlich auch so ein Freiheitsding, weil unsere Gedanken prägen unser ganzes Handeln, ja.
Ich muss gerade an meinen Hund denken, die ist jetzt 16 und sie kann sich aussuchen, wo sie irgendwie liegt im Haus und sie hat sich das Zentrum ausgesucht und genau der Raum, wo ich zwei Bilder aufgehängt habe vom Ramana Maharshi und vom Muji.
Wow. Ja, Tiere spüren sowas da, ne?
Und ich habe das Gefühl, die lädt sie da jeden Tag auf und eigentlich hätte sie schon vor einem Jahr sterben sollen, die war so... Also wir haben alle gedacht, innerhalb von 2 Monaten stirbt die jetzt, weil das geht nicht mehr. Ja? Und das war jetzt, ist jetzt 1 Jahr her und die Tierärztin gibt ihr noch 1 Jahr.
Oh, das ist toll.
Das ist so gut von dir.
Was hast du für einen Hund?
So einen weißen Labrador-Mischling aus Ungarn.
Oh, super. Ja, Tiere haben ja ein ganz feines Gespür dafür, so generell. Ne? Das war ja auch... Das ist ja auch bei den Erdbeben nahen oder so, dass die Tiere dann vorher einfach das spüren.
Ja, und die spüren das Lampfeuer, dass sie was tut in der Erde. Ja. Kommen wir wieder zurück zu Jyamukti. Denkst du, dass, also ist es für so eine tägliche Praxis daheim geeignet? Ich meine, du hast irgendwie erzählt, dass da alle irgendwie so viel Mantra singen, dass Musiker da sind, dass sehr viele verschiedene Einheiten, also Teile aus dieser Praxis bestehen. Wie machst du das dann daheim?
Ich das ist total geeignet für die tägliche Praxis, muss ich sagen. Es gibt 5 Grundpfeiler des Jyamukti-Yoga. Und die sind eben das, was ich gerade eben schon sagte, diese Gewaltfreiheit, die sich natürlich auch auf die eigene Mattenpraxis zum Beispiel bezieht, dass man zu sich selbst, ne, ist ja auch so ein schwieriger Punkt, ne, sich selbst vergeben, das gehört natürlich auch dazu. Sowas kann man natürlich auch mal ganz toll üben. Bhakti gehört dazu. Bhakti ist Yoga der Hingabe. Deswegen wird eben auch gesungen. Harmonium, wir spielen, die Jyamukti-Lehrer spielen fast alle Harmonium oder ein anderes Instrument.
Ah, okay, du spielst es selbst daheim auch.
Mhm. Oh. Deswegen wird die Stunde meistens eröffnet, weil das Singen eben, auch dieses Besingen von etwas natürlich etwas erhöhen, das ist für andere, ich meine, das ist auch überhaupt nichts Abgedrehtes. Ich meine, guck nur ins Fußballstadion, was? Die Fans, die Männer, die singen, die besingen ihren Verein mit aller Kraft, trinken Bier dazu. Ich meine, das ist irgendwie, man besingt etwas, ne? Und gerade dadurch, wenn man Sanskrit singt, setzt man nochmal so positive Vibes frei. Das ist eben was ganz Tolles, was man singen, was man machen kann. Und dann gehört sie natürlich bei Praxis eben auch Shastra, das ist eben das Studium der alten Schriften. Damit beschäftigen wir uns eigentlich wirklich, ja, damit beschäftigen wir auch alle, auch für das Teacher-Training muss man eben mehrere Bücher lesen, die Hatha Yoga Pradipika oder die Yoga-Sutras von Patanjali und darüber Summaries schreiben, die Bhagavad Gita, die
Ja, die
Upanishaden.
Bhagavad Gita ist aber gescheit dick, also das ist ein fettes Buch. Das habe ich, da hab ich mich verweigert.
Also ich habe es jetzt wirklich noch lieben, ja.
Also wenn du das liest, kannst du daraus irgendwie was rauslesen dann?
Ja, also ich würde immer empfehlen, irgendwas mit Kommentaren und vielleicht auch zwei, drei unterschiedliche, es gibt da sehr oft unterschiedliche Editionen zu lesen, weil die Kommentare auch oft anders sind. Von der Bhagavad Gita gibt es auch zum Beispiel eine, finde ich, eine ganz gute Kurzfassung, aber es ist toll, so ein ganz großes Werk zu lesen. Und das ist ja auch, man muss ja nicht immer dran denken, oh, wann habe ich das endlich durch, sondern einfach mal Vers für Vers. Ne? Und so ist das eben auch bei der täglichen Praxis, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ein Teil zum Beispiel ist auch Nada-Yoga von Shivamukti, eine der fünf Säulen.
Nada
Nada-Yoga
Yoga.
ist, genau, es ist Yoga des Klanges.
Ah,
Ne?
Nadi ist Nada. Ja, okay.
Genau. Beruhen darauf, dass das einfach alles aus Klang entstanden ist und dass alles Schall und Vibration und Klang eigentlich ist. Also wir sind Klangkörper, ja, alles ist in Schwingung, alles schwingt. Deswegen sehen wir Om am Anfang, um uns in diese Schwingung einzustimmen. Und das kann man eben total gut bei dem Singen auch damit verbinden. Aber deswegen wird auch meistens mit Musik unterrichtet, weil man auch dadurch, dass man Klang hört oder positive Texte hört, auch wenn man sie nicht mal versteht. Man nimmt es trotzdem auf und man lernt zuzuhören. Man lernt es umzusetzen und es wird zu einem selbst. So ist es eben. Das ist eben wieder das, was ich vorhin sagte, wenn dir immer gesagt wird, ich glaube an dich, du kannst es, weil dann, man fängt an, an sich selbst zu glauben. So ist es eben. Zum Beispiel mit der Musik, mit dieser Einstimmung. Und bei der täglichen Praxis ist es eben, wie gesagt, ne, erstmal, wenn ich tägliche Praxis mache, spiele ein bisschen Harmonium, singe eine Runde. Und dann gibt es bei einem Shivamukti auch 14, 14 einzelne Teile, aus denen eine Stunde zusammengesetzt ist. 14 einzelne Asana-Gruppen, also Yoga-Positionsgruppen. Sonnengruß, die Meditation gehört auch dazu. Am Ende ist immer eine Meditation bei der Shivamukti-Klasse. Und wenn ich eben eigene Praxis und Shavasana natürlich gehört auch dazu, die entspannende Totenstellung. Das kann man auch einfach, man muss es eben nicht 1,5 Stunden machen. Ich mache es halt 1,5 Stunden. Aber man kann es auch durchaus abkürzen. Eine Runde singen, man kann ja auch einfach umsingen. Ne? Einfach dieses Gefühl für etwas singen, sich einzustimmen. Und ein Sonnengruß und dann etwas aus jeder Asana-Gruppe. Und wenn man erstmal sich, wenn man erstmal diese Idee hat, ich mache erstmal 30 Minuten oder ich mache 20 Minuten. Es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Buch, kann ich ja ruhig mal, das ist von Sharon Gannon, das ist ja von Sharon Gannon und David Live, genau. Shivamukti Yoga, The Magic Ten. Da geht es darum, dass man, es dauert 10 Minuten, eine Viertelstunde, einfach wie man das in der täglichen Praxis morgens einbauen kann. Weil es gibt auch wirklich viele, die den ganzen Tag wirklich was vorhaben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder morgens dann nochmal 2 Stunden vorher aufsteht und das macht. Ne, es gibt alleinerziehende Mütter mit 3 Kindern,
Ja,
denen,
schwierig.
ne, genau. Und aber so 10 Minuten, Viertelstunde, das geht vielleicht. Und das ist zum Beispiel eine ganz super tolle Anleitung dafür, wie man sowas einbauen kann. Einmal sich durchspülen, einmal sich öffnen
Wie viel
und das
machst du
Gefühl
jeden
haben.
Tag?
Also ich mache schon meistens die, so 1,5 Stunden. Ja.
Okay. Und je
Genau.
nachdem, auf was du Lust hast.
Ja, genau. Also manchmal habe ich auch verschiedene, so einen Fokus, dass ich sage, oh, heute gehe ich mal mehr in diese Umkehrhaltung. Ich versuche auch immer ganz stark da reinzuspüren, wie meine Stimmung ist. Dann reise ich auch viel und auch wo ich bin. Zum Beispiel, wenn ich in Japan bin, das Land ist sehr jung, das ist viel in Bewegung. Ist eine Unruhe da, und da merke ich immer ganz doll, auch auf dem Hinflug fliegt man einfach durch Magnetfelder und sowas, das spürt man. Man ist sehr aus der Balance in Japan oft. Das geht ganz vielen so, können schlecht schlafen.
Echt? Okay.
Ja, genau, weil du einfach 9 Stunden in die andere Richtung bist. Da mache ich eine andere Praxis, mache ich viel Balanceübungen und sowas. Da mache ich jetzt nicht hier total vigorous oder so. Das hält der Körper. Das gibt der Körper in dem Moment gar nicht her, sondern wirklich mich mehr in Einklang bringen und ausbalancieren auf diese auch völlig andere Kultur, die da ist, ne? Aber eben auch sehr viel mit Öffnung, um mich der Kultur gegenüber auch zu öffnen. Na, das möchte ich ja auch. Und das merke ich immer, dass mir das echt gut tut.
Spannend.
Ja.
Ja, du hast dir vorher auch erzählt, dass du Pranayama machst, um den Jetlag irgendwie in den Griff zu bekommen.
Genau, das ist nämlich auch zum Beispiel solche Sache, welche Form des Pranayama wähle ich in dem Moment? Also in Japan immer wechselseitig, kann ich so über die Bank sagen, ne? Da muss ich wirklich
Und in
einstimmen.
den USA?
Das kommt tatsächlich auch drauf an, ob nun Westküste oder Ostküste. Also ich bin viel in New York. Da merke ich wirklich, dass ich Also die Stadt ist halt sehr aktiv. Ne? Also man muss immer busy sein, aber es liegt durch die politische Situation, liegt sehr oft so ein bisschen so eine Anspannung in der Stadt. Also es ist, ja, sind halt nicht alle so einverstanden mit dem, wie es so läuft. Und da merke ich ganz oft, dass ich ganz viel mit Intention arbeite. Also dass ich wirklich jede Asana mit einer positiven Intention belege, mich sehr, sehr viel öffne, um diese Vibration auch freizusetzen, weil dieses Gefühl, ich kann eh nichts machen, das lässt einen ja völlig erlahmen. Und in dem Moment habe ich auch das Gefühl, ich kann zumindest ein bisschen einwirken. Ich kann zumindest irgendwie ein paar Vibes irgendwie ausstrahlen, Love and Peace. Und ja, sowas zum Beispiel.
Schwierige Zeiten, gell?
Ja, aber trotzdem ist es eben schade um das Potenzial, das in uns allen steckt, weil man sich da zurückzieht. Ne? Und dieses Gefühl, aus dieser Opferhaltung rauszukommen und vielleicht, wenn es nur eine Sache ist oder einem was Nettes sagen, ne? Das ist schon toll. Eben dieses Uplifting. Deswegen gibt es zum Beispiel beim Jivamukti auch sehr viel Assisted, nennt sich das. Also das ist, es gibt ja so eine Idee der Ausrichtung, die jetzt nicht für jeden praktizierbar ist in einer bestimmten Form. Das bedeutet, wir machen sehr viel Hands-on Assist, ne, mit, also dass wir an jedem, ja, es ist eben keine Korrektur, weil jeder hat ja seine eigene Form. Es geht viel mehr darum, auch um dieses Uplifting, also dass man wirklich den anderen in eine Asana so ein bisschen rein hilft, man sieht ja, wo Energie, wo Anspannung sind, dass man sowas rausnimmt. Und darum geht es eigentlich beim Assisten. Ja, also wie gesagt, es geht überhaupt nicht um die perfekte Form, es gibt eh keine Endform, um jemanden da reinzudrücken oder so. Überhaupt nicht. Es geht um dieses Uplifting, weil wir uns ganz oft nach unten ziehen, aber wir wollen uns ja nach oben ziehen. Also siehst du, du machst richtig, erzählt und so, darum geht es genau. Und diese Öffnung zu etwas, ne? Diese Verbindung zu anderen und zu etwas Höherem.
Du sprichst jetzt das Höhere an und Mukti ist ja Abwandlung von Moksha, Befreiung.
Genau.
Ja, und wir haben vorher schon kurz über das Selbst und so gesprochen. Hast du schon Menschen erlebt, die diese Befreiung mit Shivamukti erlebt haben?
Also man sagt ja immer, wer wirklich befreit ist, wer diese Self-Realization, ne, diesen Bliss erfahren hat, der sagt es nicht.
Ja, die reden dann nicht mehr drüber, gell?
Genau. Also ich habe auch schon ein paar Mal den Dalai Lama getroffen.
Hey, sag einmal, wo
Ja,
denn? Du warst dann
der
da.
wird es auch nie sagen.
Ja, aber das spürt man ja, hey, wenn ich bei dem die Bücher lese, alleine da haut es mich schon weg manchmal.
Ja, genau. Ja, klar. Und so empfinde ich das auch bei manchen Lehrern. Aber ja, absolut. Also ich kenne einige manchmal Punkte, bei denen ich jetzt so das Gefühl habe, muss ich sagen. Aber sagen wir es mal blöd, aber es ist aber so, finde ich, also ich war sehr, sehr viel in Indien, dass ich generell Menschen getroffen habe, bei denen ich das Gefühl hatte. Also Jivamukti ist für mich sicherlich ganz bestimmt eine Stilrichtung, die den Weg ebnet und die dazu beiträgt. Ganz, 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 ganz bestimmt.
Ja, er ist.
Es gibt, ja,
Entschuldige, sag, es
nee, es
gibt.
gibt sicherlich einige Wege.
Ja.
Genau, aber Jivamukti ist für mich ganz bestimmt auch ein Weg.
Ja. Ja, es ist ein bisschen so eine Kritik, die ich im Vorfeld des Yoga-Kongresses abgefangen habe, dass ich irgendwie einen Fokus ein bisschen zu sehr auf das Traditionelle lege und nicht so sehr auf die modernen Yoga-Stile, was ich gar nicht finde, aber gut. Und ich weiß nicht, es gibt so eine Strömung im Yoga, die irgendwie modern ist.
Ja, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ja, was ist modern? Also, ich würde zum Beispiel, also Jivamukti Yoga ist zum Beispiel eine Hatha-Yoga-Form. Wenn man sich mit der Hatha-Yoga-Pradipika wirklich mal tief beschäftigt, dann spürt man, dann liest man, dann, das ist eine wahnsinnig komplexe Form Hatha-Yoga. Und auch eine eigentlich extrem moderne Form. Ne, viele sagen ja immer so, ach, ich mache nur Hatha-Yoga. Totaler Blödsinn. Das ist sowas Tolles, so ein Geschenk. Ashtanga-Yoga ist im Grunde genommen eine sehr, sehr traditionelle Form. Uralte Hatha-Yoga, Kundalini, Tantra-Yoga, das sind alte Formen und daraus entsteht ja ganz viel. Ne? Es ist ja ganz viel dem Wandel unterworfen. Und wenn man zum Beispiel sagt, also ich weiß es natürlich mit den modernen Formen, das sind aber alles, im Grunde ist es ja alles aus einem Topf und es geht immer darum, es geht nie darum, die Nase zum Knie zu kriegen. Es geht um diesen Zustand der Freiheit, dieser Verbindung, der Liebe, was wir vorher auch, was wir vorhin schon hatten. Und ja, bei Jivamukti wird natürlich auch gesagt, das ist so hip. Es orientiert sich aber an ganz, ganz traditionellen Sachen. Wie gesagt, du kannst in deinen Playlisten, also bei der Musik, wir können alles nehmen. Wir nehmen Metallica teilweise mit rein oder die Stones oder was weiß ich, aber auch Michael Franti oder The Beatles. Hauptsache eben uplifting. Und das ist ganz traditionell. Wird natürlich in dem Moment als hip empfunden, aber es ist was ganz, ganz Traditionelles, dieses Nada-Yoga. Ne? Das ist uralt. Ist natürlich, wie man es umsetzt. Und heutzutage ist das Umfeld eben auch noch mal anders als früher. Also viele Menschen, die zum Yoga gehen, suchen ja auch was anderes. Und da wird schon, also ich habe wirklich auch Glück, wenn ich unterrichte, in allen Studios, wo ich unterrichte, also ich habe kein eigenes Studio, aber wo ich unterrichte, habe ich zu Anfang gesagt, ich würde gerne Harmonium zu Anfang der Stunde spielen und singen. Und haben alle gesagt, okay, also es ist teilweise eben auch, ich bin auch in einem sogenannten Sportstudio und die Leute finden das super. Und das ist ganz traditionell. Ne? Aber zu Anfang sind natürlich viele befremdet, das ist klar. Sie müssen ja auch nicht mitsingen. Sie singen nachher ganz oft mit. Aber weil das eben im Grunde genommen eine ganz, ganz alte Form ist, auf moderne Weise. Und die Leute kommen da auch gerade hin, weil sie eben das moderne Yoga suchen. Weil sie aus dem Umfeld kommen, die kommen nach dem Büro dahin. Ich gebe auch zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch Business-Yoga. Die Leute haben einfach ganz viel im Kopf. Die beschäftigen sich nicht den ganzen Tag damit. Die suchen irgendwie was sogenanntes Moderneres. Die Philosophie zum Beispiel als Jivamukti wird in die Stunden ganz oft mit eingebunden, dass man währenddessen was erzählt. Also das ist schon, dieses Spirit Teaching spielt eine große Rolle, auch Ideen mitzugeben, weil es ist traditionell. Ne? Man muss das Rad überhaupt nicht neu erfinden.
Es geht ja auch nicht. Also
Nee.
es bezieht sich ja jeder auf diese alten Asanas. Wobei mir der Florian Balzinski im Gespräch gesagt hat, dass früher eben nur diese sitzenden Asanas gegeben hat und dann erst im Nachhinein diese stehenden und so oder liegenden entstanden
Ja, er
sind.
hat total recht. Total. Es fing an mit zwei sitzenden Asanas. Einfach nur zwei Sitzende. Und Revolutionär war eben die Hatha Yoga Pratipika. Das ist aber erst viel später entstanden, ne? Im 15. Jahrhundert, weil da gab es das erste Mal überhaupt, da gibt es 15 Asanas, das war das erste Mal, dass es überhaupt mal eine körperliche Form eigentlich gab, ne? Das ist ja schon echt relativ spät. Genau. Es gibt natürlich Hinweise darauf und auch die Asanas, diese körperlichen Darstellung, Formen des Yoga, die haben ja ganz viel mit Energie zu tun. Mit ganz viel mit, ja, wie gesagt, mit der Öffnung, mit den Chakras, mit unseren Energiezentren. Das können wir heute, wir setzen das heute natürlich auch ganz anders um. Ne? Und deswegen meine ich eben auch, finde ich es schön, eine Yoga-Form zu finden, welche auch immer das sein mag. Für mich ist es halt Sivamukti-Yoga, die einfach vieles miteinander verbindet. Ne? Das finde ich halt, es ist ein großes, großes Geschenk.
Ja, auf jeden Fall. Was
Ja.
bedeutet im Shivamukti Fokus auf den Manns, der Fokus des Monats?
Ja, das ist eben auch ein Geschenk sozusagen. Ja, weil es ja Teil des Jivamukti ist, das Shastra, sich mit den Schriften zu beschäftigen, mit Devanagari. Wir lernen auch alle eigentlich Sanskrit. Und dieser Focus of the Month, der kommt jeden Monat raus und beschäftigt sich mit einem speziellen Thema, mit einem Sutra. Also mit einem Sutra ist ja so eine Zeile in Sanskrit, entweder aus den Yoga-Sutras von Patanjali oder aus den Upanishaden, aus irgendwelchen Schriften eben. Die immer, so ein Sutra ist kurz, beinhaltet aber immer ganz, ganz viel. Ne? In Sanskrit ist es so, dass ja, die waren wahrscheinlich eher so wie ich, Norddeutsch, haben wir ganz kurz und knapp, aber dahin. Aber man musste erst mal so dahinter fragen. So und so ist das eben im Sanskrit auch. Ja, und darüber wird dann geschrieben. Und es wird auf die heutige Zeit projiziert. Was können wir heute damit machen? Was will uns das eigentlich sagen? Wie können wir das umsetzen? Dann gibt es auch teilweise Ideen dazu, das in den Stunden umzusetzen, wie man was genau machen kann. Beispielsweise, dass man mal, wenn es um Vertrauen geht, dass man mal eine Sequenz mit geschlossenen Augen macht oder so was. Ne? So, also auch ganz praktische Ideen. Es ist eine wahnsinnig tolle Anleitung. Die Idee ist auch, dass in allen Jivamukti-Stunden auf der Welt ein Grundthema ist in dem Monat.
Okay, jede Schule macht dasselbe Thema. Ich dachte, das kann man sich vielleicht
Genau.
aussuchen.
Genau. Ne? Also dieser Focus of the Month ist vorgegeben. Man beschäftigt sich damit automatisch, was ich wirklich klasse finde, weil man dazu angehalten ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auf das man vielleicht alleine gar nicht gekommen wäre. Ja, und wie gesagt, man geht dann irgendwo, ob in Berlin oder in Toronto oder in Sydney oder so, in eine Class und das ist so dieses Grundthema dabei. Und ja,
Macht sich
Sinn.
gut. Also man
Genau.
erlebt in alle Studios praktisch dasselbe. Also man kann reisen
Ja,
und trotzdem
also nicht
immer
dieselbe
wieder.
Class, die kann man relativ frei gestalten.
Ja.
Ja. Nur man hat natürlich diese 14 Asana-Gruppen oder wie ich das sagen soll. Also wie gesagt, auch immer mit der Meditation, sowas ist immer da. Aber ansonsten die Umsetzung oder die Class an sich kann man frei. Wir sind auch, das finde ich auch sehr schön. Man kann auch absolut Sachen aus dem Kundalini mit reinnehmen oder aus dem Yin oder auch eine Asana rausnehmen und mal da richtig in Partnerübung dran rumfeilen mit Ausrichtung oder sich mal darauf. Das spielt eben, ja, das ist eben auch so eine Freiheit, die man hat. Ja, es muss nur eben alles abgedeckt sein. Der Focus of the Month wird umgesetzt. Die fünf Säulen werden reingebracht. Aber ansonsten ist es eben auch nicht so, dass die, also es ist eine sehr hohe, oh, wie nennt man das, Appreciation, sorry, sehr
Anerkennung.
hohe Anerkennung, genau. Aller Schriften, aller Yoga-Wege auch. Es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig. Also es gibt, nee, es gibt nur richtig, muss ich eigentlich sagen. Ne? Ja,
Gibt nur richtig.
genau. Ja, es gibt nur richtig. Ich war neulich in der Yoga-Class, die war sehr anspruchsvoll. Und da war dann auch eine Asana, die fand ich, da dachte ich, geht das? Das traue ich mich eigentlich gar nicht. Und dann in dem Moment stand auch der Lehrer neben mir und sagte, eben das war in den USA, sagte er, there is no failure in life, only the chance for growth. Und dann dachte ich auch, also es gibt keine Fehler im Leben, es gibt kein Scheitern im Leben, es gibt nur in dem Moment die Chance, zu wachsen. Und das war so, es gibt ja so in dem Moment, es gibt ja immer so Momentsätze. Da dachte ich so, Mist, er meint mich. Ja, und dann hat es tatsächlich auch geklappt, aber sonst hätte ich mich nicht getraut, tatsächlich. Ja, also, das muss man sich immer mal sagen.
Liebe Regina, wir sind am Ende des Gespräches angekommen. Gibt es noch etwas, was du vielleicht den Zuschauern als liebevolle Abschlussbotschaft mitgeben möchtest? Ich meine, du hast schon so viel geteilt, aber einfach so, dass wir einen Abschluss haben.
Ja, also was mir ein großes Anliegen ist, ist, was mich zum Beispiel bei Beständigkeit in der Yoga-Praxis, ich mache das ja nun wirklich auch schon lange, also ich glaube 30 Jahre, aber mit Ups und Downs natürlich, was mich wirklich dabei gehalten hat oder dann irgendwann mal so dorthin gebracht hat, dass ich wirklich täglich regelmäßig geübt habe, ist, und wenn es eben nur 7 Minuten oder 10 Minuten sind, Hauptsache mal hinsetzen, zur Ruhe kommen, vielleicht ein Sonnengruß, was ich vorhin auch sagte. Ne, eine ganz kurze Praxis kann ich wirklich dazu geben, die Magic Ten einmal durchgehen, eine Meditation hinterher und vor allen Dingen alles mit einer guten Intention belegen. Was macht eine Asana aus? Das ist im Gegensatz zu einer Turnübung, dass es wirklich die Intention und die Verbindung zum Atem, die eine große Rolle spielt. Indem man das macht und sich und die Intention vielleicht setzt, Liebe anderen, also wir setzen bei Jung immer eine Intention, dass es wirklich etwas Liebevolles ist. Liebe sich selbst, ganz wichtig. Nur dann kann man Liebe anderen gegenüber entwickeln. Dass man wirklich versucht, etwas Schönes jemandem anderen gegenüber zu machen, dass man. Ja, vor allen Dingen Tieren, weil die sind oft eben wirklich ein bisschen hilflos. Ist so, ja. Und wie gesagt, kurze Meditation, versucht die Gedanken zu beobachten. Dadurch lernt, sich mit den Gedanken nicht zu identifizieren, dass alles einfach im Wandel ist. Das ist so ein großes Geschenk. Und sich wirklich sagt, okay, ich fange mit 10 Minuten an. Also das ist wirklich was. Das war für mich so ein ganz großes Geschenk, das ich gerne teilen möchte. Und ansonsten, love and peace for everybody. Lokasamasta, Sukhino Bhavantu. Mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein.
Oh, schön. Danke, liebe Regina.
Ja, ich danke dir ganz doll.
Danke.